Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir begrüßen Sie recht herzlich zum PropTech-Podcast.
Stefan, worüber sprechen wir heute?
Heute geht es um die Umsatzsteuer und zwar um die nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen, § 1 Absatz 1a USTG. Da gibt es ein neues BMF-Schreiben und zwar vom 16. November 2020, wodurch neue Regelungen in den Umsatzsteueranwendungserlass dort Abschnitt 1.5 eingefügt werden.
Stefan, du hast es schon angesprochen. Es gibt also Neuerungen im Umsatzsteueranwendungserlass, was die Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Immobilien betrifft. Der Grundsatz ist ja sinngemäß dahingehend, dass wenn man als Erwerber ein Grundstück erwerbt mit aufstehendem Gebäude und das ist vermietet, und man tritt quasi in die Position des Veräußerers ein, führt also die Mietverträge fort, dann wird das Vermietungsunternehmen fortgeführt, das umsatzsteuerliche Unternehmen besteht also weiterhin und dann hat man die Geschäftsveräußerung im Ganzen. Zur nächsten Frage an dich, wie sieht das denn in Fällen aus, in denen man quasi drei Parteien hat, bestehend aus dem Verkäufer erstmalig, ja, der hat schon die Immobilie mitsamt Mietvertrag. Partei Nummer zwei ist der Zwischenhändler, Grundstückshändler, und der macht einen Durchgangserwerb, quasi er erwirbt in der Absicht, das Grundstück mitsamt Vermietung und Gebäude weiter zu übertragen auf Partei Nummer drei, nämlich den Käufer. Das heißt, wir haben eigentlich durchgängig eine Situation, in der die Vermietung besteht. Allerdings der Zwischenhändler, der Grundstückshändler, der hat vielleicht zwischen Ankauf und Verkauf nur einen Monat. Stefan, wie würden wir diesen Fall beurteilen?
Ja, da haben wir jetzt erfreulicherweise von Seiten der Finanzverwaltung eine Klarstellung erhalten, weil aufgrund dieses BMF-Schreibens vom 16. November Regelungen in den Umsatzsteueranwendungserlass eingeführt werden, die klipp und klar aussagen, dass dieses Kriterium der Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit des Veräußerers oder die Absicht der Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit des Veräußerers vom Erwerber nicht höchstpersönlich erfüllt werden muss, sondern dieses Kriterium muss nur dem Grunde nach erfüllt sein. Das heißt, das Substrat, was übertragen wird, muss der Art nach Vermietungsunternehmen bleiben. Und da wird klipp und klar gesagt, dass Geschäftsveräußerungen auch dann vorliegen, wenn die vermietete Immobilie über eingebundene Grundstückshändler mehrfach weiter übertragen werden. Dann ist zwar der einzelne Grundstückshändler selbst kein Vermieter, er hat auch gar nicht die Absicht, selbst ein Vermietungsunternehmen fortzuführen, weil er aber die vermietete Immobilie samt Mietverträgen weiterverkauft, liegt dem Grunde nach eine Fortführung des Vermietungsunternehmens vor und das reicht, um auch die Übertragung an den Grundstückshändler und die Übertragung durch den Grundstückshändler als Geschäftsveräußerung im Ganzen zu klassifizieren. Die Verwaltung setzt insoweit 1:1 das BFV-Urteil 5R66 aus 14 vom 25.11.2015 um. Da ging es um eine GbR, die auf einem erworbenen Grundstück ein Werkstattgebäude errichtete, dies dann vermietete. Das Grundstück gehörte den Gesellschaftern der GbR. Die Gesellschafter verkauften das von der GbR bebaute Objekt an einen Käufer. Der BFH entschied, dass das Gebäude, das war ein Gebäude auf fremdem Grund und Boden, erst mit Besitz-Nutzen-Lastenübergang auf den Käufer von der GbR auf die Gesellschafter der GbR überging. Also eine logische Sekunde vor Weiterlieferung durch die Gesellschafter an den Käufer. Und trotzdem wurde die Lieferung des Gebäudes durch die GbR an ihre Gesellschafter als GIG qualifiziert. Die Gesellschafter haben ja sofort weitergeliefert, trotzdem Geschäftsveräußerung im Ganzen.
Das heißt, dieser Fall war im Prinzip sogar noch krasser als der, den ich gebildet habe mit dem einen Monat, sondern man hatte im Prinzip die Weiterlieferung mehr oder weniger innerhalb einer Sekunde, also einen richtigen Durchgangserwerb. Und vielleicht als Kommentar dazu, inhaltlich ist das ja auch durchaus nachvollziehbar und richtig, weil die Umsatzsteuer eben an der Stelle nicht darauf schaut, wer ist der Träger des Unternehmens, sondern man schaut auf das Unternehmen als solches. Und wenn dieses fortbesteht, hier in Gestalt des Vermietungsunternehmens, dann haben wir die Geschäftsverordnung im Ganzen, Stefan. So würde man es sagen, oder?
Ja, so würde man es sagen.
Stefan, wir bewegen uns jetzt weg von dem Grundstückshändler oder von dem Fall des Durchgangserwerbs. Und wir gehen jetzt auf einen Fall, der scheint auch relativ umfassend in den Ergänzungen des Umsatzsteueranwendungserlasses abgebildet zu sein oder die Grundlage dafür zu sein. Und zwar geht es da um das Urteil des BFH vom 12. August 2015, 11. Senat, Fall 16 aus 14. Stefan, kannst du kurz erklären, wie der Fall gelagert war und was der BFH dort entschieden hat?
Ja, in diesem Urteil, da ging es um eine Objektgesellschaft, die sich als Bauträgerin betätigte. Sie hatte ein Objekt erworben und saniert. Und nach Abschluss der Sanierung begann sie mit dem Abschluss von Mietverträgen, der Suche nach Mietern und dem Abschluss von Mietverträgen. Die Sanierung war abgeschlossen Februar 2002 und Ende 2003 waren bereits 52% der Immobilie vermietet. Im Januar 2006 waren 90% der Immobilie vermietet und im Januar 2006, da kam es zum Abschluss des Grundstückskaufvertrags. Diese GbR, die Bauträgerin, verkaufte das Objekt. Es handelte sich um einen Bürogebäudekomplex an eine luxemburgische SARL, die auch die Mietverträge übernahm und die Mietverhältnisse fortführte. Und die Frage war hier, ob schon auf veräußerer Seite ein Vermietungsunternehmen vorlag, weil die luxemburgische SARL, die führte ja selbst ein Vermietungsunternehmen und die Frage war, ob sie ein Vermietungsunternehmen des Veräußerers fortführte.
Das heißt, oder vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Der Grundsatz ist ja immer der, wenn man ein Vermietungsunternehmen erwirbt, also eines, das darauf basiert, dass man eine bereits vermietete Immobilie hat und dann wird die Vermietung fortgeführt, dann haben wir die GIG. Umgekehrt, wenn wir vom Bauträger erwerben, das Gebäude ist brandneu und vielleicht eben noch nicht vermietet oder noch nicht hinreichend lange vermietet, dann haben wir keine Geschäftsvoraussetzung im Ganzen, weil ja kein Vermietungsunternehmen besteht oder noch nicht hinreichend lange besteht. Und dann sind wir in dem normalen Schema der Steuerbarkeit mit Steuerbefreiung nach 4 Nummer 9a und der Möglichkeit der Option, je nachdem, ob die Voraussetzungen des Paragraphen 9 gegeben sind, ja oder nein. Das heißt, die Frage hier war doch eigentlich die, hat der Veräußerer das Vermietungsunternehmen schon hinreichend lange betrieben, ja oder nein? Und jetzt hast du den Fall geschildert, man hatte quasi zwischen der Vermietung und der Veräußerung 2 Jahre. Was hat der BFH denn entschieden?
Der BFH hat entschieden, dass 2 Jahre Vermietungstätigkeit, und das muss man so verstehen, dass die Vermietung tatsächlich begann vor 2 Jahren, also Nutzungsüberlassung gegen Entgelt, dass das ausreicht, um den Veräußerer für Zwecke der Umsatzsteuer als Vermieter zu qualifizieren, unabhängig davon, ob zugrunde lag eine Veräußerungsabsicht. Wenn tatsächlich die Vermietungsdauer 2 Jahre übersteigt, dann ist es ein Vermietungsunternehmen, was beim Objektverkauf veräußert wird. Aber ich muss sagen, da steht nicht, dass es mindestens 2 Jahre sein müssen. Also wenn es 2 Jahre sind, dann reicht es. Ob eine kürzere Zeit ausreicht, das bleibt offen.
Zu einem anderen Fall des BFH, wo die Frist ja auch kürzer war, kommen wir gleich noch. Aber was nochmal wichtig ist mitzunehmen, ist für die Frage der Fristberechnung, schaut man halt, so kann man es jedenfalls aus den Urteilen rauslesen, auf die Frage, wann war eigentlich der tatsächliche Mietbeginn? Ja, oder anders gewendet, wann war das Gebäude fertiggestellt und stand zur Vermietung bereit? Ja, also wenn dann tatsächlich später die Mieter einziehen, dann sollte das unschädlich sein. Also der Zeitpunkt der Bereitstellung zur Vermietung, der sollte der entscheidende sein. Da kommt es also auch nicht etwa auf einen Mietvertragsabschluss oder was auch immer an. Und das ist sozusagen der Beginn der Frist. Und wenn man auf das Ende der Frist blickt, also der nachfolgende Verkauf der Immobilie, da würde man dann auch sagen, da schaut man dann darauf, wann die Lieferung tatsächlich erfolgt, also wann der besitznutzende Lastenwechsel ist. Und es kommt nicht etwa darauf an, wann der Kaufvertrag oder Verkaufvertrag geschlossen wird. Und das ist ja auch nochmal ganz wichtig, wenn ich mich jetzt zum Beispiel den klassischen Bauträgerfall anschaue. Gut, jetzt mag die Vermietung vielleicht Corona-bedingt im Moment etwas schwieriger geworden zu sein, aber bisher oder davor war ja eigentlich der Klassikerfall, dass jedenfalls der Ankermieter mehr oder weniger schon mit der Projektierung gewonnen war. Nun, das heißt, es hätte eigentlich sein können, dass wenn es auf den Mietvertragsabschluss ankäme bis zur Veräußerung, dann hätten fast alle Bauträger die 2 Jahre oder wie auch immer die Frist ist schon voll gemacht. Aber das genügt eben nicht, sondern es kommt eben wirklich darauf an, wann ist das Gebäude fertiggestellt und steht zur Vermietung bereit und wie lange ist dann noch die Zeitdauer bis zum Besitznutzen-Lastenwechsel infolge der Veräußerung. Stefan, siehst du das auch so?
Ja, richtig. Also in dem Fall 5R66 aus 14, da ging es ja um die Neuerrichtung des Werkstattgebäudes durch die GbR. Das Gebäude war Gebäude auf fremdem Grund und Boden, weil die Gesellschafter der GbR selbst, unabhängig von der GbR, die Grundstückseigentümer waren. Da wird im BfH-Urteil hinten in der Textziffer 28 dargestellt, wie es zu dieser 17-monatigen Vermietung vor Veräußerung gekommen war. Der Mietvertrag war im Januar 2005 abgeschlossen worden, aber das Mietverhältnis begann im November 2005 und Besitznutzen-Lastenübergang war am 1.4.2007. Das heißt, wir wissen, dass der BfH tatsächlich auf den Beginn des Mietverhältnisses im Sinne von Beginn der Nutzungsüberlassung abstellt.
Stefan, du hast ja jetzt gerade schon darauf hingewiesen, nächstes Urteil, 5. Senat, Rechtssache 66 aus 14 von dem 25. November 2015. So, und wir hatten im anderen Urteil des 11. Senates, hatten wir genannt die 2 Jahre. Und hier im Urteil, da stehen jetzt 17 Monate. Aber auch da ist ja offen gelassen, ob es 17 Monate sein müssen oder ob gegebenenfalls eine kürzere Frist reicht. Stefan, wie ist die Überlegung des BfH an dieser Stelle?
Ja, der BfH lässt es offen. Da haben wir einen Zeitraum, sagen wir mal, zwischen 3 Monaten und weniger als 17 Monaten. Da fehlt die Vorgabe, wie der BfH das beurteilen würde. Und da ist sehr erfreulich das neue BMF-Schreiben vom 16. November 2020, weil das BMF-Schreiben in dem neuen Satz 4, im neuen Absatz 2 von Abschnitt 1.5 sagt, dass eine nachhaltige Vermietungstätigkeit allerdings nur widerlegbar anzunehmen sei, wenn die Vermietungsdauer mindestens 6 Monate betragen hat. Das heißt, bei tatsächlicher mindestens 6-monatiger Nutzungsüberlassung durch den Veräußerer kann man im Grundsatz davon ausgehen, dass hier schon beim Veräußerer ein Vermietungsunternehmen vorlag, was dann der Erwerber, so er in die Mietverträge eintritt und sie fortführt, dann auch fortführen kann. Problematisch ist, dass da steht widerlegbar. Da ist in der Tat die Frage, in welchen Fällen diese Widerlegung durch die Finanzverwaltung gelingt. Dass unterschwellig die Veräußerungsabsicht bestand, das ist unerheblich, weil hier in dem neuen Absatz 2 von Abschnitt 1.5 Bauträgerfälle erörtert werden. Und Bauträger haben natürlich das Ziel, zumindest mittelfristig die von ihnen errichtete oder sanierte und dann vermietete Immobilie mit Gewinn zu verkaufen.
Stefan, du bist jetzt ja schon auf den Satz 5 des neuen Abschnitt 1.5 Absatz 2 Ust AE eingegangen, wo eben einschränkend steht, dass wenn es eine klassische Bauträgertätigkeit ist, deren Ziel darin besteht, Gebäude neu zu errichten und Mieter und Pächter für die einzelnen Einheiten zu finden, dass es dann eben keine Geschäftsveräußerung im Ganzen sein soll. Das schränkt also diese Aussage mit den 6 Monaten möglicherweise wieder so ein bisschen ein. Man weiß es nicht ganz genau. Man muss auch sagen, der neue Passus oder der neue Abschnitt 2 im Ust-AE, der zielt sehr stark auf das Urteil vom 12.28.15 vom 11. Senat. Und da ging es ja nur darum, dass ein Gebäude erworben wurde, um es dann zu sanieren und wieder zu vermieten, in Abgrenzung zum Fall des 5. Senates, bei dem es eben um eine komplette Neuerrichtung ging. Das heißt, da ist man vielleicht immer noch so ein bisschen im Luftloch, weil man nicht so genau weiß, greift das jetzt für diese Fälle genauso, also für die Fälle der Sanierung ist es mehr oder weniger klar, aber für den Fall Abriss und Neubau ist es so ein bisschen unklar. So, mit Blick aber jetzt habe ich den Abriss schon genannt. Was in beiden Urteilsfällen und auch im neuen Ust-AE im Fokus steht, ist eigentlich immer die Frage, man veräußert vom Bauträger dann an denjenigen, der das neue Gebäude übernimmt und es zukünftig vermietet. Aber es gibt natürlich auch die spiegelbildliche Seite. Soll heißen, man erwirbt ein Gebäude, das in der Vergangenheit vermietet war und hat eigentlich die Absicht des Abrisses. Ja, das heißt, die Vermietung wird gerade nicht fortgeführt und im Moment des Erwerbes gibt es eben auch schon die klare Absicht, dass das Gebäude abgerissen wird und die Vermietung nicht fortgeführt wird. Und die Frage stellt sich ja dann, gelten die Grenzen, die hier gesetzt worden sind für den Verkaufsfall, für den Ankaufsfall genauso, greifen die 6 Monate genauso? Wie ist das zu sehen? Stefan, wie ist da deine Auffassung?
Ja, meine Auffassung ist, dass wir da jetzt nicht festgeschrieben eine mindestens 6-monatige Vermietungstätigkeit des Erwerbers brauchen. Wichtig ist die Absicht der Fortführung des Vermietungsunternehmens. Geregelt wird das in den neuen Sätzen des Umsatzsteueranwendungserlasses nicht. Da wird nur gesagt, dass der Erwerber in die Mietverträge eintreten muss. Dadurch würde er das Vermietungsunternehmen übernehmen. Ich würde da auf Zita Modesch, EuGH aus 2003 zurückgreifen. Da wird festgestellt, dass halt nicht nach 1.1a USDG übersetzt ins deutsche Umsatzsteuerrecht begünstigt ist die sofortige Abwicklung der übernommenen Geschäftstätigkeit. Das heißt, wenn ungekündigte Mietverträge auf den Käufer übergehen, dann reicht das meines Erachtens aus, um eine Geschäftsveräußerung im Ganzen anzunehmen. Also dann reicht es aus, um die Fortführung oder Fortführungsabsicht des Erwerbers in Bezug auf das Vermietungsunternehmen anzunehmen. Auch nur das verschafft ja dem Veräußerer Rechtssicherheit.
Gut, das heißt, der übersetzt, deine Auffassung wäre dahingehend, dass man sagt, wenn im Erwerbsmoment zwar schon klar ist, dass die Vermietung beendet wird, aber sie wird eben tatsächlich noch fortgeführt, weil es noch Mietverträge gibt. Und auch unabhängig davon, ob die Fortführung 6 Monate ist oder nur ein paar Tage, solange jedenfalls nicht die sofortige Beendigung geplant ist, würdest du immer noch von einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ausgehen, solange der Erwerber in die mietvertragliche Position des Veräußerers einsteigt und jedenfalls für eine gewisse Weile die Vermietung fortführt. So würde ich dich verstehen, richtig?
Ja, richtig. Also wenn dann der Erwerber erst mit der sogenannten Entmietung beginnt, das heißt nach Übergang Besitz, Nutzen, Lasten, ja, aufgrund entsprechender Ermächtigung beziehungsweise nach Eigentumsumschreibung im Grundbuch, dann sind ja die Mietverträge auch zivilrechtlich wirksam auf ihn übergegangen. Wenn er dann Kündigungen ausspricht, dann hindert das die Annahme der Fortführung des Vermietungsunternehmens durch ihn als Erwerber für Zwecke der Geschäftsveräußerung im Ganzen meines Erachtens nicht.
Ja, wobei, da muss ich nochmal nachhaken, weil du sagst ja gerade, du hast einen Fall, in dem die Kündigungen ausgesprochen werden nach dem Erwerb. Wir können den Fall aber auch anders bilden, und zwar dergestalt, dass wir sagen, die Kündigungen sind vielleicht sogar schon vor dem Erwerb ausgesprochen, oder es ist eben klar, weil der Mietvertrag auf eine gewisse Zeit abgeschlossen ist, Gewerbemietvertrag mit einer gewissen Restlaufzeit, dass keine Verlängerung stattfindet. Das heißt, im Moment des Erwerbes der Immobilie steht schon fest, dass eben keine fortgeführte Vermietung besteht, jedenfalls nicht über das Ende dieses Mietvertragsverhältnisses hinaus. Würdest du den Fall genauso beurteilen oder würdest du sagen, na, da ist es vielleicht dann doch keine Geschäftsvoraussetzung im Ganzen mehr?
Gut, da würde ich auf die Umstände des Einzelfalls abstellen. Wenn der Erwerber erklärt hat, dass er nach Auslaufen der Mietvertragsdauer nicht beabsichtigt, den Mietvertrag zu verlängern oder neue Mieter zu suchen, sondern das Objekt anderweitig zu verwenden, dann würde ich die Geschäftsveräußerung im Ganzen auch als nicht gegeben ansehen.
Ja, ich sehe das im Übrigen genauso wie du. Ja, ich denke auch, es wird schwierig sein, die GIG zu behaupten, wenn vor der Veräußerung schon klar ist, dass die Vermietung enden wird. Sehe ich 100% genauso. Aber man muss ja im Ergebnis dann auch festhalten, dass es dann eben auch keine Spiegelbildlichkeit gibt zu der Verkaufsseite, Weil auf der Verkaufsseite ist es ja gerade so, dass der Abschluss des Mietvertrages irrelevant ist für den Beginn der Fristberechnung. Da beginnt die Frist ja erst mit der sozusagen tatsächlichen Vermietung. Und wir würden ja im Prinzip jetzt sagen, auf das Ende der tatsächlichen Beendigung der Vermietung im Ankaufsfall kommt es nicht an. Da hätte man dann eigentlich eine abweichende Würdigung, aber inhaltlich richtig scheint es trotzdem zu sein.
Ja, also die Verwaltung hält sich da ja auch zurück. Sie sagt nichts dazu, unter welchen Voraussetzungen der Erwerber eine Vermietungstätigkeit fortführt. Also da reicht eigentlich der Übergang der Mietverträge, Absatz 2 Satz 1 in den neu eingefügten Regelungen.
Genau, ne, das sollte man vielleicht auch klarstellend nochmal sagen. Die gesamte Ankaufsseite ist im Abschnitt 1.5 Absatz 2 UstAE neu nicht geklärt und auch nicht aufgegriffen, was aber einfach vermutlich der Tatsache geschuldet ist, dass eben die vorherige BFH-Rechtsprechung sich auch nur mit der Verkaufsseite beschäftigt hat.
Ja, richtig.
So, liebe Zuhörer, wir haben jetzt ja relativ viel herausgearbeitet aus der Rechtsprechung und auch dem Schreiben, mit dem der Umsatzsteueranwendungserlass ergänzt wird. Stefan, insgesamt, wie bewerten wir denn jetzt die Änderungen, die da kommen sollen im Umsatzsteueranwendungserlass? Finden wir das gut oder schlecht? Was ist dazu deine Meinung?
Also ich meine, dass die Änderungen sehr zu begrüßen sind, weil sie hinsichtlich der Frage, ob bei einer Immobilienveräußerung eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegt oder nicht, die Rechtssicherheit erhöht wird. In der Praxis ist die Frage, liegt eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor, ja immer wieder zu beantworten beim Entwerfen von Grundstückskaufverträgen. Und da ist es sehr schmerzlich möglicherweise, wenn die Einschätzung durch die Parteien dann nicht von der Finanzverwaltung geteilt wird. Häufig vereinbart man, dass der Veräußerer sich kurzfristig nach der notariellen Beurkundung des Grundstückskaufvertrags um eine Abstimmung mit seinem Finanzamt bemühen soll, in der Hoffnung, dass das Finanzamt des Käufers, sollte es ein anderes sein, der Einschätzung des Finanzamts des Verkäufers folgt. Nur da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, dass diese Abstimmung in den meisten Fällen einfach nicht gelingt, weil die Finanzverwaltung nicht bereit ist, vor der Betriebsprüfung, und die ist ja bekanntlich erst Jahre später, inhaltlich sich mit dem Fall zu beschäftigen und sich da verbindlich dazu zu äußern. Und da ist jede Verwaltungsverlautbarung, die die Rechtssicherheit erhöht, sehr zu begrüßen. Und das muss man ja hier sagen, die beiden BFH-Urteile werden 1:1 umgesetzt und sie werden in Bezug auf die erforderliche nachhaltige Vermietungstätigkeit, also die erforderliche Vermietungsdauer, sogar konkretisiert, weil es heißt, dass im Grundsatz eine tatsächliche Vermietungsdauer von 6 Monaten ausreicht, um auf Veräußererseite eine nachhaltige Vermietungstätigkeit annehmen zu können. Und das halte ich für sehr begrüßenswert.
Stefan, da kann ich dir nur zustimmen. So, und jetzt vielleicht zu guter Letzt noch ein Thema, das praktisch relevant sein dürfte, wenn man jetzt mal das zusammennimmt, was wir bisher besprochen haben. Und das ist der Fall, bei dem der Erwerber vom Bauträger erwirbt und jedenfalls die Gefahr sieht, dass bei dem Erwerb eine Geschäftsveräußerung im Ganzen anzunehmen ist. Dann heißt das ja nach der Vorbesprechung, eigentlich müsste man auch schon gucken, was ist eigentlich bei dem Bauträger auf der Erwerbsseite passiert, als er seinerseits erworben hat. Weil wenn das auch wieder eine Geschäftsveräußerung im Ganzen war, dann trägt sich das Risiko ja möglicherweise fort auf den finalen Erwerber, weil man ja dann zweimal erst beim Ankauf und dann beim Weiterverkauf durch den Bauträger eine Geschäftsveräußerung im Ganzen gehabt haben könnte. Das heißt, der finale Erwerber, der könnte die Befürchtung haben, dass er quasi in Vorsteuerrisiken eintritt, die der Bauträger sich selber erstmal eingekauft hat, weil die Fiktion oder die gesetzlich angeordnete Folge einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ja immer die ist, dass der Erwerber die Historie nach 15a USDG erbt. So, und das ist aber aus unserer Sicht eigentlich faktisch nicht der Fall, und zwar deshalb nicht, also jedenfalls in den Fällen nicht, in denen ein Gebäude abgerissen wird und dann ein neues gebaut wird, weil, und das ordnet der Umsatzsteueranwendungserlass so auch an, das steht dann in Abschnitt 15 A.3 Absatz 7. Ja, da steht eben drin, selbst wenn die 10-jährigen Fristen des 15a noch nicht abgelaufen sind, beispielsweise weil innerhalb von 10 Jahren vor dem Ankauf noch irgendwelche Modernisierungsmaßnahmen waren oder was auch immer, also selbst wenn die 10-Jahresfrist nicht abgelaufen ist, dann ist aber mit dem Abriss die Maßnahme trotzdem verbraucht. Das heißt, da ist dann keine Frist mehr zu überwachen. Das heißt, faktisch hat der Erwerber doch eine Position, in der er im Kern natürlich das Risiko trägt auf das, was bei der Neuerrichtung durch den Bauträger passiert ist, aber nicht mit Blick auf das alte Gebäude, das davor angekauft wurde. So, das vielleicht noch als praktischer Hinweis zum Schluss. Liebe Zuhörer, wir sind damit heute durch fürs Thema. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und das Thema hat Ihnen gefallen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hören uns hoffentlich demnächst wieder. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.